Es gibt ja Menschen, die haben die Sorge, dass wenn man sich mit Glauben befasst, dass man dann automatisch seinen Verstand so ein bisschen herunterfahren muss, so auf Standby. So wie wenn ich meinen Laptop zuklappe, dann leuchtet ein kleines Lämpchen so ganz langsam auf und wieder zu. Manche Menschen haben diese Sorge, so wie in der Bibelstunde, von der ich mal gehört habe, in der ein Pastor aus der Bibel vorlas und er las aus dem Alten Testament vor. Und Eva war, und dann blättert er um, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie ganz mit Pech verpicht. Also er hat aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen und hat beim Umblättern nicht gemerkt, dass er in die Geschichte von der Arche Noah reingerutscht ist. Hat zu weit geblättert. Und jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen und sagt, also okay, dass Eva 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch war, das können wir uns durchaus vorstellen. Denn sie war immerhin die Mutter des Menschengeschlechts. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech verpicht war, das können wir uns nicht vorstellen. Das müssen wir einfach glauben. Es gibt Menschen, die glauben, dass das mit dem christlichen Glauben so ist. Dass man dann am besten bestimmte Fragen gar nicht mehr stellt und nicht nach Logik und Konsistenz und Glaubhaftigkeit fragt, sondern einfach Hirn abschaltet und glaubt. Ich denke, also bin ich, hat ja schon der französische Philosoph René Descartes mal gesagt. Manche Studenten und Studentinnen, wenn sie das hören, machen sich Sorgen, weil sie sich fragen, ja, und wenn ich nicht denke, bin ich dann weg? Und manche Menschen haben die Sorge, dass wenn sie sich in christliche Kreise begeben, dass sie dann sagen müssen, ich denke, also bin ich hier falsch. Manche Christen, das muss ich ganz ehrlicherweise sagen, haben im Laufe der Geschichte der Christenheit auch so gewirkt. Und manche Christen wirken leider auch heute noch so, als ob das so wäre. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Das meine ich ganz wörtlich. Wenn wir glauben, dass es Gott gibt, ich verlange von niemandem, das einfach so zu glauben. Aber wenn wir das glauben, dann glauben wir ja, dass Gott auch der Erschaffer des Verstandes ist. Dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass er seitdem alles tut, um dieses sein Erschaffen wieder rückgängig zu machen und zu sagen, ich habe den zwar gemacht, den Verstand, aber bitte setz ihn möglichst nicht ein. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, dass wir unseren Verstand nicht einsetzen, sondern im Gegenteil. Denken ist erwünscht, sogar und vor allem sehr kritisches Denken, auch kritisches Denken über den Glauben. Wenn ihr also aus diesem Grunde hier seid, dass ihr euch kritische Gedanken macht über den Glauben, dann freut mich das ganz besonders. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, warum man zu einem solchen Abend kommen kann. Und an der Stelle begrüße ich euch alle nochmal herzlich. Ich kenne so aus meiner Erfahrung heraus eine ganze Reihe von Möglichkeiten, warum man kommt. Die erste Möglichkeit ist, dass man zu den Veranstaltern irgendwie dazugehört. Dann empfiehlt es sich auch selbst persönlich zu erscheinen. Die zweite Möglichkeit ist, dass man von irgendjemandem mitgeschleppt worden ist. Also irgendjemand hat zu euch gesagt, komm doch mal mit. Und ihr habt gefragt, ja, wieso denn? Warum geht's denn da? Und der oder die hat gesagt, ist doch egal, komm doch mal mit. Das sind die Mitgeschleppten. Wenn das der Fall ist bei euch, dann hoffe ich und wünsche ich euch, dass ihr von diesem Abend profitiert. Die dritte Möglichkeit, die ist bei christlichen Veranstaltungen auch relativ verbreitet, das sind die Leute, die nenne ich immer die Orthodoxie-Tester. Also die wissen, dass es geht irgendwie hier um den christlichen Glauben, dann wollen wir mal schauen, ob dieser Referent rechtgläubig ist oder nur rechtgläubig. Das sind die Orthodoxie-Tester. Gibt es auch bei christlichen Veranstaltungen. Und die vierte Möglichkeit, und das sind Menschen, die mir ehrlich gesagt, da bin ich jetzt mal ganz parteiisch, ganz besonders am Herzen liegen, das sind Leute, die haben kritische Fragen an den Glauben. Und die sagen, eigentlich finde ich das Ganze ziemlich seltsam und wenig glaubwürdig. Ich bin eher skeptisch, aber ich will mir das zumindest mal anhören. Wenn das auf euch zutrifft, dann habt ihr meine besondere Sympathie, denn ich war auch mal so. Und ich glaube, dass Skepsis eine Tugend ist. Denn Skepsis ist die Fähigkeit, zu etwas, was mir jemand erzählt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen, kann ja sein, was du mir sagst, klingt zwar sehr unglaublich, aber kann ja sein, aber sag mir erstmal Gründe. Und wenn du mir Gründe nennst, dann will ich mir das Ganze auch überlegen. Das ist gesunde Skepsis. Ich halte das für eine Tugend, dass wir nicht einfach alles glauben, was uns irgendjemand erzählt. Gesunde Skepsis ist eine feine Sache. Es ist eine Tugend, solange man dann für die guten Gründe, die einem vielleicht jemand sagt, auch wirklich offen ist. Also ich finde, Skepsis eine ganz gute Ausgangsvoraussetzung, um in ein solches Gespräch und Nachdenken über Glauben und Vertrauen und Denken und so hineinzugehen. Denn Glauben kann man nun mal nicht einfach anordnen. Man kann Glauben nicht einfach anordnen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt glaub halt. Das geht nicht. Man kann es zwar sagen, aber es funktioniert nicht. weil man das, was man glaubt, nicht einfach so kontrollieren kann. Genauso wenig, wie man das kontrollieren kann, was man denkt. Eure Gedanken könnt ihr auch nicht einfach kontrollieren. Ich kann euch das gerne demonstrieren. Also wenn ich jetzt zu jemandem von euch sagte, ich gebe dir 10.000 Euro, wenn du 10 Minuten lang an keinen rosa Elefanten denkst. Schon ist alles voller rosa Elefanten. Merkt ihr? Man kann das, was man denkt, nicht einfach so kontrollieren. Das, was man glaubt, kann man auch nicht einfach kontrollieren. Man kann zwar lernen, bestimmte Dinge zu sagen, aber ob man es wirklich im Kopf und von Herzen glaubt, das kann man nicht einfach beschließen. Aus diesem Grunde möchte ich euch heute Abend mal einladen zu einem Denkweg. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam auf einen Denkweg zu gehen. Und ihr könnt an jeder Stelle innerlich einhaken und auch im Anschluss an den Vortrag eure Fragen stellen. Das ist erwünscht. Aber ich lade euch ein, mal probeweise mitzugehen. Wenn wir uns gemeinsam die Frage stellen, wie macht man das eigentlich glauben? Wie kommen Menschen dazu zu glauben? Ist das einfach Zufall, dass man plötzlich anfängt zu glauben? Also ist es so, dass man so durch die Gegend geht, ahnt nichts Böses und auf einmal, schwupps, sagt man, Halleluja, ich glaube. Ist das einfach Zufall? Oder ist das eine besondere Begabung? Ich habe häufig Leute getroffen, die gesagt haben, wenn sie sich mit mir über meinen Glauben unterhalten haben, ich kann mir vorstellen, dass das, was du glaubst, dir viel gibt. Und in gewisser Weise beneide ich dich auch. Aber mir ist das einfach nicht gegeben. Ich kann das nicht einfach so. Und vielleicht ist das eine Begabung. Manche Menschen können das und andere können das nicht. Und wenn man das mal weiterspinnt, müsste man ja sagen, tut mir leid. Also manche Leute können es halt nicht und müsste dann zu manchen Leuten sagen, bei dir wird das nichts. Du bist nicht bibelkompatibel. Oder wenn das aber nicht der Fall ist, wenn Glaube weder Zufall sondern noch irgendeine Begabung ist, sondern wenn es noch eine dritte Möglichkeit gibt, vielleicht gibt es ja Gründe für den Glauben. Gibt es Möglichkeiten, Glaube plausibel zu machen? Gibt es Wahrscheinlichkeiten? Ich möchte darüber mit euch gemeinsam nachdenken und möchte mit euch zwei Beobachtungen teilen. Die erste Beobachtung: Glaube und Verstand passen durchaus zusammen. Ich würde sogar sagen, Glaube und Verstand passen sehr gut zusammen. Das ist die erste Beobachtung. Dazu sage ich gleich noch mehr. Die zweite Beobachtung ist, der eigentliche Knackpunkt bei der Frage nach dem Glauben liegt dennoch ganz woanders. Das sind die beiden Beobachtungen, die ich mit euch teilen möchte. Erstens, Glaube und Verstand passen durchaus zusammen. Sie passen sogar sehr gut zusammen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir, um unseren Verstand zu betätigen, ein Mindestmaß an Glauben brauchen. Um unseren Verstand zu betätigen, brauchen wir ein Mindestmaß an Glauben. Das haben wir gerade sehr interessant und unterhaltsam demonstriert bekommen. Denn die beiden, die sich da heldenhafterweise bereit erklärt haben, sich über die Reihen reichen zu lassen, die könnten zwar vorher gesagt haben, ich bin überzeugt davon, ich bin sicher, mein Verstand sagt mir, wenn die Leute sich einigermaßen geschickt anstellen, dann falle ich nicht runter. Das kann man vom Verstand her sagen. Aber ob man es glaubt oder nicht, das merkt man erst in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, hier über die Reihen gereicht zu werden. Ich weiß schon, warum ich da so zurückhaltend war. Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass man ein Mindestmaß an Glauben, an Vertrauen braucht, um seinen Verstand überhaupt betätigen zu können, um überhaupt zu Gewissheiten zu kommen. Das merkt ihr in eurem Alltag jeden Morgen. Ihr merkt das vielleicht nicht bewusst, aber es spielt sich jeden Morgen ab. Denn ihr könntet euch rein theoretisch morgens, wenn ihr erst ein und dann das zweite Auge aufmacht, ja die Frage stellen, wer sagt mir eigentlich, dass der Boden unter meinen Füßen hält, wenn ich jetzt aufstehe? Wer sagt mir das? Euer Verstand kann euch sagen, ja, das wird so sein, das war bisher immer so. Aber ob es wirklich oder stimmt oder nicht, das merkt ihr erst, wenn ihr den Glauben aufbringt, die Füße aus dem Bett zu schwingen und aufzustehen. Manche von uns bringen diesen Glauben für sehr lange Zeit nicht auf. Ich weiß, andere sagen immer, das ist Trägheit oder Faulheit oder Müdigkeit. Stimmt überhaupt nicht. Das sind einfach Skeptiker. Also das nur als kleine Hilfestellung, wenn euch das nächste Mal jemand sagt, hier, steh mal auf. Du kannst so sagen, ich bin halt ein skeptischer Geist. Ich bin mir nicht sicher, ob der Boden hält. Jetzt mal ein bisschen weniger, mit ein bisschen weniger Flachs. Vielen Dank. Ich bin überzeugt, dass auch so etwas wie Wissenschaft, Naturwissenschaft, ohne ein Mindestmaß an Glauben gar nicht funktioniert. So viel zu dem Menschen, der da eben gesagt hat, Glaube, das ist schwierig. Ich bin Naturwissenschaftler. Punkt, Punkt, Punkt. Dabei hat er vielleicht vergessen, dass es so etwas wie Naturwissenschaft überhaupt nicht gibt, ohne den Glauben, dass unsere menschlichen Sinnesorgane, unser menschliches Hirn, unser menschliches Sprachvermögen, unsere menschliche Logik irgendwie in der Lage sind, uns Aufschluss über die Wirklichkeit zu geben. Wenn wir diesen Glauben nicht haben, dass das, was durch meine Augen an meine Hirnzellen weitergeleitet wird, durch mein Sprachzentrum hindurch versprachlicht und kommuniziert wird, wenn wir nicht den Glauben haben, dass das alles irgendwie uns Aufschluss über die Wirklichkeit gibt, können wir uns die ganze Naturwissenschaft schenken. Dann könnten wir uns diese ganze Universität schenken. Diese ganze Universität ruht auf dem Glauben, dass wir als Menschen irgendwie in der Lage sind, irgendetwas Sinnvolles zu denken und zu erkennen. Also, das ist ein ziemlich großer Glaubensakt. Ich halte es auch für berechtigt. Ich denke, dass der Glaube stimmt, aber es ist trotzdem ein Glaubensakt. Ohne diese Art von Glauben gäbe es keine Wissenschaft. Merkt ihr also, dass wenn wir als Christen sagen, ich glaube an Gott und mein Glaube an Gott ist für mich die Grundlage meiner Weltsicht, dass wir dann nicht irgendwie rational minderwertig sind. Ich weiß, in unserer westlichen Kultur kommt man sich manchmal wie ein Alien vor, also wenn man sich dazu bekennt und sagt, ich bin sicher, dass das so ist und das ist für mich der Ausgangspunkt meiner Weltanschauung, kommt man sich ein bisschen seltsam vor. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr das nächste Mal gerne ausprobieren, wenn ihr auf einer Party seid, in einem Wohnheim oder in einer WG, dann geht doch einfach mal zu irgendeinem wildfremden Menschen hin und stellt sich ihm gegenüber und sagt, guten Tag, ich wollte nur sagen, ich habe übrigens eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dann wird der oder die andere hektisch sein Sektglas leeren und sagen, ja, tut mir leid, ich bin gerade, ich muss weg und so. Ja? Wir stehen in der westlichen Welt mit dieser Art von Glauben ständig unter einem Rechtfertigungsdruck. Wir müssen ständig gegen das unausgesprochene Vorurteil ankämpfen, dass das irgendwie rational minderwertig ist, an Gott zu glauben. In anderen Kulturen ist das überhaupt nicht so. Ich war mehrfach im Urlaub in der Türkei und habe dort mit vielen Menschen gesprochen, über alles mögliche. Ich habe gar nicht angefangen, von Glaube oder so zu reden, aber wir waren sofort immer beim Thema. Für die ist das ganz normal. Oder wenn man mal nach Indien reist, reden alle in der Bahn oder in der Kneipe, reden alle irgendwie über Gott und religiöse Fragen. Das ist für die gar nicht so abwegig. Das ist ein Spezifikum unserer westlichen Kultur. Also der Glaube an Gott ist nicht rational minderwertig, sondern wir verfahren in gewisser Weise genauso wie in jeder wissenschaftlichen Theorie. Wir haben einen Ausgangspunkt, den können wir nicht beweisen, weil wir müssen ja irgendwo ansetzen. Und wir machen dann damit Erfahrungen und merken, das macht Sinn oder auch das macht nicht so viel Sinn. Wir müssen schon hinterfragbar sein. Wir müssen uns auf kritische Anfragen einstellen. Aber dass wir überhaupt hier ansetzen und sagen, ja, ich glaube, dass das stimmt und das ist für mich die Grundlage, überhaupt irgendetwas zu denken, das teilen wir mit jedem anderen denkenden Menschen. Merkt ihr? Glaube und Verstand hängen ganz eng zusammen. Sinnvolle Verstandesbetätigung ist davon abhängig, dass man ein Mindestmaß an Vertrauen aufbringt. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich sage und behaupte, dass nicht nur Verstand und Glaube irgendwie vereinbar sind, sondern sogar, dass es gute Gründe für den Glauben gibt. Und zwar im spezifischen Sinne für den christlichen Glauben. Bin ich überzeugt, dass es gute Gründe gibt. Nicht Beweise. Nicht Beweise im strengen Sinne, das hängt schon aus christlicher Sicht damit zusammen, dass Glaube ja Vertrauen ist. Und wenn man den Glauben an Jesus so beweisen könnte, wie eine mathematische Formel, dann wäre das Ganze ja nur sowas wie eine große Rechenaufgabe, ein metaphysisches Sudoku. Und wenn man das gelöst hat, dann kann man sagen, ja, ich hab's, jetzt bin ich Christ. Das widerspricht aber dem Wesen des christlichen Glaubens, weil christlicher Glaube nicht eine Denkaufgabe ist, Klammer auf, diejenigen von euch, die schon mal die Weihnachtsgeschichte gehört haben, wissen, dass der Engel an Weihnachten nicht gesagt hat, siehe, ich verkündige euch große theologische Probleme, die euch ein Leben lang beschäftigen werden. Ja? Klammer zu. Es geht also nicht im Kern um eine Denkaufgabe. Aber wenn wir sagen, im christlichen Glauben geht es um Vertrauen, dann ist es nicht blindes Vertrauen, wo man einfach die Augen zumacht und den Verstand abschaltet und sagt, das muss ich jetzt einfach glauben, auch wenn ich es nicht verstehe. Sondern es ist sehendes Vertrauen, es ist begründetes Vertrauen. Es gibt schon Belege dafür, dass das, was Christen glauben, Sinn macht. Nicht Beweise, aber Hinweise. Und wie gesagt, ich lade euch ein, euch mal ein paar von diesen Hinweisen mit mir gemeinsam anzuschauen. Und ich möchte dafür mal ganz grundsätzlich, ganz fundamental anfangen und mich fragen, wie kommen wir eigentlich dazu, von G-O-T-T zu reden? Wie kommen wir eigentlich dazu, überhaupt von Gott zu reden? Was erdreisten wir uns eigentlich, überhaupt irgendetwas zu Gott zu sagen und über Gott zu sagen? Denn wenn wir das mal ernst nehmen, dass es so etwas geben soll, wie Gott also eine Wirklichkeit, die dafür verantwortlich ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, diesen Hörsaal, diesen Sauerstoff, uns alle mit unseren Hirnzellen. Wie sollen wir denn von uns aus innerhalb dieser Wirklichkeit hier etwas über diese andere Wirklichkeit sagen? Wie sollen wir das machen? Das können wir überhaupt nicht. Wir können eigentlich gar nichts sagen. Wenn es so etwas wie Gott geben soll, der diese Welt doch angeblich gemacht hat, können wir von innerhalb dieser Welt nichts Genaues über Gott sagen. Wie sollen wir das hinkriegen? Wir können eigentlich gar nichts sagen. Wir können eigentlich nur schweigen oder das Thema wechseln. Dann wäre ich als Theologe arbeitslos und wir könnten jetzt den Vortrag beenden und jetzt schon mal Hotdogs essen. Können wir nachher aber auch immer noch machen. Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Also wenn es Gott wirklich geben soll, können wir nichts Genaues über ihn sagen, es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Gott teilt sich mit. Das ist die Grundlage für uns, irgendetwas über Gott zu sagen. Nun glauben wir als Christen, dass Gott genau das gemacht hat. Dass er an einer Stelle in der Geschichte der Menschheit gesagt hat, ihr wollt wissen, wer ich bin, wie ich bin. Ihr stochert im Dickicht eurer Gedanken und Erfahrungen. Ihr wisst überhaupt nicht genau, ob ihr mich denken könnt. Hiermit beendige ich alle eure Spekulationen und ich zeige euch, wie ich bin. Ich bin so wie diese eine Person. Gott, nach christlicher Überzeugung, zeigt sich nicht in einer Ideologie oder einem Denksystem, er zeigt sich auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern nach christlicher Auffassung zeigt er sich in erster Linie in einer Person. Deswegen reden wir immer von Jesus von Nazareth, weil wir glauben, in diesem jüdischen Wanderprediger im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung hat Gott sich geoutet und sagt, okay, ihr wollt wissen, wer ich bin, guckt euch Jesus an, genau so bin ich. Und wenn ihr mit Jesus in Kontakt seid, dann bekommt ihr auch die Gewissheit, dass ihr es wirklich mit mir zu tun habt. Warum, nach christlicher Auffassung, hat Gott das gemacht, dass er sich in Jesus uns zeigt, dass er also selbst Mensch wird und auf unsere Ebene kommt? Nochmal, das ist nur ein Denkweg und ich lade euch nur ein, das gedanklich mal auszuprobieren. Warum hat nach christlicher Auffassung Gott das gemacht, dass er Mensch geworden ist? Ich möchte das mal an einem Bild verdeutlichen. Das ist ein bisschen albern und das ist auch so ein bisschen konstruiert, aber es ist ziemlich hilfreich. Ja? Man braucht ein bisschen Fantasie dafür. Stellen wir uns vor, da gibt es ein paar Ameisen, die leben auf meiner Handfläche. Stellen wir uns jetzt vor, diese Ameisen unterhalten sich über die Existenz von Matthias Clausen. Das bin ich. Stellen wir uns jetzt vor, da gibt es ein paar gläubige Ameisen, die sagen, ich bin sicher, dass Matthias Clausen existiert. Ich kann ihn deutlich spüren. Und dann gibt es da ein paar sehr skeptische Ameisen, die sagen, wer weiß, vielleicht ist Matthias Clausen nur eine Illusion. Und jetzt kommt das Bild an eine erste Grenze. Stellen wir uns nämlich jetzt vor, ich liebe diese Ameisen. Heiß und innig. Und ich möchte mit ihnen Kontakt aufnehmen. Ich möchte mich ihnen eindeutig mitteilen. Ich möchte ein Gespräch mit ihnen anfangen, damit sie lernen, mir zu vertrauen. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, dann habe ich mich den Ameisen eindeutig mitgeteilt. Aber damit ist das Gespräch auch schon wieder vorbei. Die zweite Möglichkeit, wie gesagt, ist ein bisschen banal. Die zweite Möglichkeit, hallo, dann sind die Ameisen wahrscheinlich taub. Die dritte Möglichkeit, und wieder kommt das Beispiel an eine Grenze, aber es ist halt so, ich müsste es schaffen, irgendwie auf ihre Ebene zu kommen. Ich müsste es schaffen, irgendwie eine von ihnen zu werden, damit wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Wie soll denn Vertrauen wachsen, wenn ich so als riesengroßes Wesen über ihnen stehe? Vertrauen kann nur wachsen, wenn ich ihnen auf Augenhöhe begegne. So ähnlich ist das, was wir Christen mit Menschwerdung Gottes meinen. Wir glauben, dass Gott es in der Ewigkeit, in der Unendlichkeit nicht ausgehalten hat und gesagt hat, ich will mit diesen meinen Geschöpfen Kontakt haben. Ich will mich mit ihnen unterhalten und ich möchte ihnen auf Augenhöhe begegnen. Deswegen werde ich Mensch in Jesus von Nazareth. Schön und gut, sagt er jetzt vielleicht. Das klingt ja alles ganz wunderbar, aber wie komme ich denn dazu, das jetzt zu glauben, dass sich Gott mir in Jesus mitteilt? Gucken wir uns an, wie Jesus auftritt, was von ihm im Neuen Testament beschrieben wird. Und damit meine ich jetzt gar nicht die großen spektakulären Dinge, die Wunder und die Heilungen, das ist gar nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass Jesus genau diesen Anspruch verkörpert. Nämlich den Anspruch, ich stehe hier an Gottes Stelle. Wenn ich rede, dann redet Gott. Wenn ich handle, dann handelt Gott. Das sagt er als ein gläubiger Jude. Jesus, so wie alle frühen Christen, war ein gläubiger Jude. Und wenn ein Jude so etwas sagt, dann sagt das jemand, der überzeugt ist, wie kaum ein anderer, von der Heiligkeit Gottes und von der Einzigartigkeit Gottes. Merkt ihr, was das für ein unglaublicher Anspruch ist? Wenn ein gläubiger Jude von sich sagt, in mir begegnet euch Gott. Er sagt das in manchen steilen Sätzen im Neuen Testament. Sagt Jesus zum Beispiel, ich und Gott der Vater, wir sind eins. Oder er sagt an einer Stelle, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht, ich kenne die Wahrheit, das wäre ja schon relativ anspruchsvoll. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt diesen Anspruch auch mit dem, was er tut. Zum Beispiel sagt er hin und wieder zu wildfremden Menschen, deine Sünden sind dir vergeben. Machen wir uns klar, was das heißt. Wenn er zu irgendjemandem, mit dem er überhaupt nichts zu tun hat, sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Stellen wir uns mal drei Personen vor, A, B und C. Stellen wir uns vor, A tritt B auf den Fuß. Darob ist B ein wenig ungehalten. Stellen wir uns jetzt vor, C betritt das Feld und sagt zu A, ich vergebe dir. Daraufhin würde B sagen, Moment, also wenn hier jemand vergibt, dann ich, ja, das ist meine Sache. Wenn Jesus also zu wildfremden Leuten sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er damit auch, alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, hat mir wehgetan. Ich will, dass dein Leben gelingt. Und deswegen tut mir weh, wenn dein Leben schiefläuft. Und ich bin derjenige, der es wieder gerade rücken kann. Das ist der Anspruch, den Jesus äußert. Nochmal, ich verlange von niemandem, das einfach zu glauben, nur weil Jesus es äußert. Aber was bedeutet das, wenn Jesus diesen Anspruch äußert? Ich bin hier an Gottes Stelle. Ich bin logisch gesehen nur auf drei Möglichkeiten gekommen. Entweder es stimmt nicht, was Jesus da von sich sagt. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Oder es stimmt nicht, was Jesus da sagt und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Oder es stimmt. Ich habe keine Alternative gefunden. Entweder er hat Unrecht und er weiß es auch. Dann hat er die Leute bewusst getäuscht. Dann hat er gelogen. Oder er hat Unrecht und er weiß es nicht. Dann hat er ein fettes Problem. Dann hat er sowas wie eine religiöse Neurose. Oder er hat Recht. Und ich kann euch nur einladen, ins Neue Testament zu gucken. Wenn ihr keins habt, geht zum Büchertisch, da schenken die euch eins. Beschließe ich jetzt gerade mal, oder ich schenke euch eins, wenn die das nicht machen wollen. Oder fragt irgendeinen Christen, die leihen euch ihr Neues Testament. Und guckt mal rein, wenn auch nur ein paar Millimeter von dem stimmen, was da von Jesus berichtet wird. Ich verlange ja gar nicht, dass man das alles auf einmal schluckt. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn nur ein paar Millimeter von dem stimmen, was da von Jesus berichtet wird, überlegt euch mal, macht dieser Mensch den Eindruck, ein Verrückter oder ein Lügner zu sein? Ich finde nicht. Das ist kein Beweis dafür, dass er recht hat, aber ich finde, das ist ein starkes Argument. Merkt ihr, es ist nicht blindes Vertrauen, sondern sehendes Vertrauen. Auf einmal wird die ganze Frage nach Glauben und Glauben können zur Vertrauensfrage. Es ist auf einmal nicht nur ein denkerisches Problem, sondern auf einmal bin ich konfrontiert mit einer Person. Diese Person sagt, ich stehe hier an Gottes Stelle. Was denkst du darüber? Vertraust du mir oder nicht? Und ich muss mich entscheiden, was denke ich denn darüber? Vertraue ich ihm oder nicht? Auf einmal ist das gar keine abstrakte Frage mehr. Das ist meine erste Beobachtung. Glaube und Verstand passen durchaus beziehungsweise sogar sehr gut zusammen, weil es Verstandesbetätigung ohne ein Mindestmaß an Glauben gar nicht gibt und weil es darüber hinaus gute Gründe für den Glauben gibt. Aber meine zweite Beobachtung, ich bin trotzdem überzeugt, dass das gar nicht der eigentliche Knackpunkt ist. Ich glaube, der eigentliche Knackpunkt auf dem Weg zum Glauben ist nicht der Verstand. Und noch einmal, ich bin überzeugt davon, dass die verstandesmäßige Auseinandersetzung wichtig ist. Sie war für mich zentral. Ich wäre der Letzte, der sagt, das wäre nicht wichtig. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass in aller Regel das größte Hindernis auf dem Weg zum Glauben nicht der Kopf ist. Denn die verstandesmäßigen Anfragen an den Glauben, die kann man bearbeiten. Man kann es ihnen nicht beweisen, aber man kann Hindernisse relativ gut aus dem Weg räumen und merken, es ist möglich, denkerisch redlich zu sein und zu glauben. Und trotzdem finden es viele Menschen schwierig zu glauben. Und deswegen glaube ich, das größte Hindernis auf dem Weg zum Glauben ist nicht der Kopf, sondern die Bilder und die Erfahrungen, die wir mit uns herumtragen. Versteht ihr? Wir sind ja gar nicht so rational, wie wir gerne wären. Sondern wir sind in allem, was wir denken und sagen, geprägt von dem, was wir erlebt haben. Und jedes Wort, das wir hören, jeder Satz, den wir hören, der löst irgendwas in uns aus. Ich bin sicher, dass fast alles von dem, was ich heute gesagt habe, irgendwas in euch ausgelöst hat. Ob das was Gutes oder was nicht so Gutes war, das kann ich überhaupt nicht überblicken. Für mich hat so ein Wort wie Gott und Gottes Liebe einen ungeheuer positiven und befreienden Klang. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für andere Leute anders ist. Das wisst ihr alle, die sich schon mal mit Pädagogik oder Kommunikationspsychologie beschäftigt haben, wissen, dass man den gleichen Satz, das gleiche Wort völlig verschieden auffassen kann, je nachdem, wie die Vorerfahrungen sind. Das klassische Beispiel dafür ist das Ehepaar, das im Auto sitzt, das Auto steht in der Ampel, die Ampel springt auf grün, ein Ehepartner sagt zum anderen, ich sage jetzt nicht, welchen Geschlecht es ist, ein Ehepartner sagt zum anderen, Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt, oh danke Schatz, und fährt los. Erste Variante. Zweite Variante, gleiche Szene. Ehepaar sitzt im Auto, Auto steht an der Ampel, Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt zum anderen, Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt, fahr ich oder fährst du? Gleiche Szene, gleicher Satz, völlig verschiedene Reaktionen. Woran liegt das wohl? Daran, wie das Ganze aufgefasst wird. Und wie gesagt, ich glaube und bin sicher, dass das mit den Worten, die mit dem Glauben zu tun haben, ganz genauso ist. Dass alles das, was gerade gesagt wurde, vorhin und von mir jetzt, irgendwas in euch auslöst. Und ich würde viel darum geben, das zu wissen, was das ist. Ich kann euch nur darauf hinweisen, dass es sein kann, dass die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, euch den Zugang zum Glauben erschweren. Das liegt gar nicht am Glauben selbst und nicht an den Inhalten des Glaubens selbst, sondern an dem, was ihr erlebt habt. Ich habe 2 Jahre lang in einer Kirchengemeinde in Essen gearbeitet, im Ruhrgebiet, und ich erinnere mich, wie ich vor einer Weile mal durch ein Wohnviertel in Essen gegangen bin und so 10 Meter vor mir her ging eine junge Familie, Vater, Mutter, 2 kleine Kinder, so im Alter von 3, 4 Jahren, und ich habe nicht richtig gehört, was Vater und Mutter gesagt haben, aber man spürte, dass sie gerade dabei waren, sich zu streiten. Und die Stimmung war angespannt. Und dann merkte ich, dass eine von den beiden kleinen Töchtern, die fuhren so mit Rollern um ihre Eltern herum, zu ihrem Vater rollte und irgendwas in sein Ohr flüsterte. Und der Vater sagte, du kleines Fräulein solltest aufpassen, dass du dir keine fängst mit deinem unverschämten Benehmen, sagte er zu seiner 4-jährigen Tochter. Ich lief 10 Meter dahinter und habe schon überlegt, wie kann ich jetzt irgendwie einschreiten. Also es würde wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich jetzt zu dem Vater sagte, lassen Sie das, behandeln Sie Ihr Kind netter. Ich habe mir überlegt, ich könnte versuchen, ihn irgendwie zu verwirren und zu ihm hinzugeben und zu sagen, entschuldigen Sie, ich kenne mich hier nicht aus, können Sie mir sagen, wann hier die gelben Müllsäcke abgeholt werden? Ich war schon drauf und dran, aber dann haben sie sich wieder beruhigt, dann war es nicht mehr nötig. Ich stelle mir jetzt vor, dass diese 4-jährige Tochter älter wird, dass sie eine Jugendliche wird, eine junge Frau wird und dass sie dann irgendwann einmal den Satz hört, Gott ist wie ein allmächtiger Vater. Dann kann ich verstehen, wenn sie sagt, ach nee, danke, ich habe schon einen. Oder stellen wir uns einen jungen Mann vor, der überschüttet wird mit Mutterliebe. Und ich meine nicht gesunde Mutterliebe, sondern ich meine so ein Übermaß an Mutterliebe, die es leider manchmal auch gibt. Wo das, was Liebe genannt wird, in Wirklichkeit ein Klammern ist, ein Festhalten. Und wo Mutter sagt, ach, früher war ich doch immer für dich da. Ich habe alles für dich gemacht. Und als du krank warst damals und jetzt und heute, rufst du gar nicht mehr an? Magst du mich denn nicht mehr? Und Mutter hat das immer Liebe genannt. Dieses Klammern, dieses nicht loslassen können. Und dann wird dieser junge Mann erwachsen und hört den Satz, Gott liebt uns mit einer unendlichen Liebe. Dann kann ich verstehen, dass er sagt, ach, weißt du, das muss gar nicht sein. Weil er unendliche Liebe nie als befreiend erlebt hat, sondern als erdrückend. Das liegt aber nicht an der Liebe Gottes. Und dass menschliche Väter fehlerhaft sind, das liegt nicht an Gott, dem Vater, sondern das ist ein Makel, den wir Menschen mit uns herumtragen. Und deswegen kommt viel darauf an, zu unterscheiden zwischen dem, was wir so empfinden, wenn wir uns mit dem Glauben beschäftigen und dem, worum es im Glauben wirklich geht. Denn der Gott, der uns in Jesus begegnet, der ist in Wirklichkeit ganz anders als das, was wir so erleben. Der Gott, der liebt uns wirklich mit einer unendlichen Liebe, aber das ist eine Liebe, die uns nicht erdrückt, die uns nicht die Luft nimmt, sondern die uns in die Freiheit stellt und sagt, jetzt los, vergnüg dich, freu dich an deinem Leben, mach etwas Sinnvolles aus deinem Leben. Und der Gott, der uns in Jesus begegnet, das ist wirklich ein guter Vater, der alle Macht hat, aber der diese Macht niemals einsetzt, um uns zu erdrücken, sondern um uns freizusetzen. Und deswegen glaube ich, dass es nötig ist, sich diesen Gott vor Augen zu führen. Vertrauen kann man nicht machen. Vertrauen kann nur erworben werden. Und ich glaube an einen Gott, der um unser Vertrauen wirbt. Der um unser Vertrauen so sehr wirbt, dass er selbst auf unsere Ebene kommt, uns in die Augen sieht und sagt, so bin ich, ich bin vertrauenswürdig, ich laufe dir hinterher, weil ich dich unbedingt haben will. Und weil ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass du auf meine Vertrauenswürdigkeit mit deinem Vertrauen antwortest. Wahrscheinlich, vielleicht ist der eigentliche Knackpunkt auf dem Weg zum Glauben nicht der Verstand, sondern die Bilder und die Erfahrungen, die wir mit uns herumtragen. Und deswegen bitte ich euch darum, dass ihr mir erlaubt, am Ende dieses Vortrags ein anderes Bild euch vor Augen zu malen, indem ich eine Geschichte erzähle. Ich möchte mit dieser Geschichte nichts beweisen und ich möchte auch keine schwierigen Fragen umschiffen. Die könnt ihr alle nachher stellen. Ich möchte nur aus Gründen der Ausgewogenheit den Bildern, die wir mit uns herumtragen und die manchmal schief sind und seltsam, das Bild vor Augen stellen, das Gott von sich selbst zeichnet. Ich möchte das tun mit einer Geschichte, die einige von euch kennen werden. Sie gehört zu den großen Erzählungen der Weltliteratur. Wie brisant diese Geschichte ist, merkt man wahrscheinlich nur dann, wenn man sich klar macht, wie untypisch sie ist für eine religiöse Geschichte. Religiöse Geschichten werden normalerweise anders erzählt. Um diese Geschichte zu verstehen, muss man wissen, dass in der Zeit, als sie erzählt wurde, Kinder und Eltern und Großeltern in einem Generationenverband zusammenwohnten. Das heißt, wenn ein junger Mann, eine junge Frau erwachsen wurde, dann gründeten sie einen eigenen Hausstand, aber sie blieben trotzdem in unmittelbarer örtlicher Nähe des Vaterhauses. Das war damals normal. Also nicht so wie heute, wo man sagt, mit 37 sollte man seine Wäsche dann doch mal selber waschen, ja, und von zu Hause ausziehen. Damals waren das selbstständige Leute, die trotzdem in unmittelbarer örtlicher Nähe 3-4 Generationen auf einem Hof zusammenwohnten. Das muss man wissen, um zu verstehen, was das bedeutet, dass in dieser Geschichte ein junger heranwachsender Sohn zu seinem Vater sagt, Vater, bitte zahle mir meinen Anteil des Erbes aus. Ich möchte jetzt schon so leben, als ob du nicht mehr da wärst. Das heißt fast so viel, als ob der Sohn zum Vater sagt, hiermit erkläre ich dich für tot. Ich will nicht mehr unter deinen Augen leben. Behandle mich so, als ob du nicht mehr da bist. Zahle mir meinen Anteil des Erbes aus. Ich misstraue dir. Du engst mich ein. Lass mich in Ruhe. Wäre das eine typische religiöse Geschichte, wie müsste der Vater reagieren? Er müsste sagen, was willst du? Du willst deinen Anteil des Erbes ausgezahlt haben? Bist du plemplem? Komm, geh in den Stall arbeiten, Überstunden machen. Dann reden wir heute Abend weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Der Vater sagt zum Sohn, okay, du bist frei zu bleiben, du bist frei zu gehen, du bekommst von mir alles, was ich dir geben kann. Und der Sohn geht und nimmt mit sich Begabungen, Reichtum, Möglichkeiten, Potenziale, entfernt sich vom Vater auf eigene Entscheidung. Und in der Entfernung vom Vater merkt er, dass das alles, was er mitbekommen hat, auf einmal schal und leer wird. Und am Ende landet er ganz unten. Ich habe mal einen Engländer gehört, der diese Geschichte erzählt hat. Und der hat gesagt, am Ende sieht das so aus. Das ganze Geld ist ausgegeben. Er ist ganz alleine. No money, no friends, no fun, November. Und er landet bei den Schweinen. Als Schweinehirte. Das muss man mal mit den Ohren der ersten Hörer dieser Geschichte hören. Also mit jüdischen Ohren. Schweinehirte isst von dem Futter der Schweine. Schweine, die galten als unreine Tiere. Tiefer kann man nicht sinken. Wäre das Ganze so eine typisch religiöse Erzählung, was müsste der Sohn jetzt sagen? Er müsste sagen, oh, ich sitze wirklich tief im Dreck. Ich werde zu Kreuze kriechen und dann mal sehen. Was in Wirklichkeit passiert, ist ein bisschen nüchterner. Der Sohn rechnet sich das Ganze nämlich nur so ein bisschen nüchtern vor und sagt, okay, schlimmer als jetzt kann es mir nicht mehr gehen, also werde ich zu meinem Vater zurückgehen. Er wird mich natürlich nicht mehr als Sohn akzeptieren, ist ja klar, aber vielleicht kann ich so als 1-Euro-Kraft, als 1-Euro-Jobber bei ihm im Stall anheuern. Da wird es mir immer noch besser gehen als hier. Und er macht sich auf den Rückweg. Wäre das eine typisch religiöse Erzählung, dann müsste dieser Rückweg jetzt ganz ausführlich geschildert werden. Lang und schwierig und beschwerlich. Der Sohn kämpft sich über Berge hinweg, durch Schneewehen hindurch. Zweifel steigen in ihm auf und er fragt sich, soll ich das wirklich wagen? Und dann kriecht er irgendwann auf den Hof. Aber in Wirklichkeit schwenkt in diesem Moment, wo der Sohn sagt, ich gehe jetzt nach Hause, die Perspektive der Geschichte auf den Vater. Und der nächste Satz der Geschichte lautet, als der Vater ihn von Ferne sah. Was heißt das? Das heißt doch wohl, dass der Vater seit dem Moment, wo sein Sohn verschwunden ist, nicht mehr aufgehört hat, an den Punkt am Horizont zu schauen, wo sein Sohn zum letzten Mal zu sehen war. Der hat da auf dem Höckerchen am Rande seines Hofes gesessen und er ist zum Gespött seiner Leute auf dem Hof geworden. Die haben gesagt, der Alte, glaubt er immer noch, dass sein Sohn wiederkommt? Der hat sie nicht mehr alle. Als der Vater ihn von Ferne sah. Diesen kleinen Punkt, der da langsam näher kommt und von dem er denkt, das ist doch mein Sohn. Und er rennt auf ihn zu. Versteht ihr? So ein antiker Großgrundbesitzer, der rennt nicht, der schreitet. Aber dieser hier rennt. Er rennt auf den Sohn zu. Der ist noch gar nicht auf dem Hof angekommen. Und er rennt auf ihn zu und ist direkt vor ihm und umarmt ihn und knuddelt ihn von oben bis unten durch. Der stank nach Schwein. Und dann kommt das Gesicht des Sohnes hochrot angelaufen aus den Gewandfalten seines Vaters hervor. Und er sagt etwas, was auf das erste Hören hin typisch religiös klingt. Er sagt nämlich, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Wäre das Ganze eine typisch religiöse Geschichte, müsste der Vater jetzt Folgendes sagen. Also gut. Du hast wahre Zerknirschung gezeigt. Dann wollen wir mal sehen, was sich machen lässt. Ich bin ja kein Unmensch. Du kannst im Stall anfangen und dann nach 3-4 Monaten, falls du dich bewähren solltest, können wir langsam wieder miteinander reden. Als Sohn kannst du natürlich noch nicht akzeptiert werden, aber wir gucken mal. In Wirklichkeit passiert etwas völlig anderes. Der Vater sagt, er lässt den Sohn fast überhaupt nicht ausreden und sagt, ach was, bringt das gemästete Kalb, bringt die Festgewänder, wir feiern ein Fest, steckt meinem Sohn den goldenen Siegelring an den Finger. Und dieser goldene Siegelring, das war so etwas Ähnliches wie eine American Express Card. Damit konnte man Verträge zeichnen im Namen des Vaters. Das heißt, der Sohn ist im ersten Augenblick seiner Wiederankunft auf dem Hof in die vollen Sohnesrechte eingesetzt. Die Geschichte hat noch eine traurige Pointe. Es gibt nämlich noch einen anderen Bruder, einen älteren Bruder, der ist auf dem Hof zurückgeblieben. Der hört sich das Ganze an und fragt einen der Bediensteten, sag mal, was ist denn da los, diese Fete da? Und er sagt, ja, hast du es nicht mitgekriegt, dein Bruder ist wiedergekommen. Was, mein Bruder, sagt er, der sein ganzes Geld verprasst hat, der sich vom Vater entfernt hat, der ist wiedergekommen, jetzt feiern die für ihn. Ja, warum denn nicht? Natürlich. Und der Knecht haut ab und holt Bier und Wein und Nachschub. Der Vater kommt auf den älteren Sohn zu und sagt, was guckst du denn so missmutig? Und der ältere Sohn sagt wieder, du kannst doch nicht einfach mit ihm feiern, wenn er gerade wiedergekommen ist. Der muss sich doch erstmal bewähren. Und der Vater sagt, warum freust du dich denn nicht einfach, dass er wieder da ist? Das finde ich immer besonders schade. Wenn Menschen den ersten zaghaften Vertrauensschritt auf Gott, auf Jesus zumachen und dann einem solchen älteren Bruder begegnen, der sagt, ja, ja. Gott liebt dich, wie du bist, aber, Doppelpunkt. Du musst dich erstmal bewähren. Und das ist ein Bewähren mit einem ganz langen schwäbischen Ä. Bewähren. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern vom ersten Augenblick der Rückkehr in die Arme des Vaters ist dieser Mensch in die vollen Sohnesrechte eingesetzt. Der Gott, der um uns wirbt, der läuft uns entgegen. Und vom ersten Augenblick unserer Rückkehr in die Arme des Vaters sind wir in die vollen Rechte als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt. Wisst ihr, was das Beste an dieser Geschichte ist? Aus meiner Sicht, das Beste an dieser Geschichte ist aus meiner Sicht, dass Jesus sie erzählt. Jesus erzählt die Geschichte nämlich nicht einfach nur, um eine schöne Geschichte zu erzählen, die so ein bisschen zu Herzen geht, sondern er erzählt diese Geschichte, um seine eigene Mission deutlich zu machen. Jesus, das ist Gott, der Vater, der auf uns zurennt. Das macht er mit dieser Geschichte deutlich. Jesus, das ist Gott, der Vater, der sich nicht zu schade ist, in den Staub und in den Dreck und in die Alltäglichkeit und Banalität unseres Lebens hineinzukommen und zu sagen, ist mir egal, wo du herkommst, ist mir egal, wie du riechst, ist mir egal, was du erlebt hast. Ich nehme dich so, wie du bist. Ich umarme dich Und ich werbe um dein Vertrauen. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass du auf mich mit deinem vertrauensvollen Ja antwortest. Das ist der Gott, der um uns wirbt. Ich bin überzeugt, dass dieser Gott unser Vertrauen verdient. Und dass, wenn wir zu ihm Ja sagen und wenn wir sagen, ja, ich möchte von jetzt an mein Leben in deiner Gegenwart verbringen, dass das das Beste ist, was uns passieren kann. Vielen Dank fürs Zuhören.